Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des eHealth Podcasts. Diesmal ist es eine Folge, die sich ausschließlich um die Gesundheitsinformatik an der HTWG im schönen Konstanz dreht. Mein Name ist Christian Wache und wer bist du?
Ich bin Renato Dambe. Wir sind Professoren im Studiengang Gesundheitsinformatik.
Und da wir beide jetzt seit 4 Jahren in etwa einen Podcast machen zu eben dieser Gesundheitsinformatik, haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal eine Sonderfolge machen, in der wir so ein bisschen erklären, was Gesundheitsinformatik ist, dass das dann auf die HTWG-Webseite gestellt werden kann und alle Leute, die sich vielleicht dafür interessieren, aber nicht genau wissen, was das denn jetzt ist, sich darüber ein bisschen bequem informieren können.
Wenn wir den Namen Gesundheitsinformatik aussprechen, dann kriegen wir häufig etwas, naja, sagen wir mal, ratlose Gesichter, was das denn ist.
Fragende Blicke,
genau. Ist das denn was mit diesen Akten oder ist das denn was mit Röntgenbildern? Und dann haben wir häufig die Antwort, ja, auch. Hat teilweise damit zu tun, aber das ist natürlich viel umfassender. Und mit diesen FAQs, die die meisten so umtreibt, mit denen wollten wir uns jetzt am Anfang unseres Podcasts mal beschäftigen.
Genau, also ich werde immer gefragt, ich habe medizinische Informatik studiert und das ist relativ ähnlich zur Gesundheitsinformatik. Ich wurde immer gefragt, baust du die Geräte, die im Krankenhaus stehen und piepsen? Nein. Aber starten wir mit den FAQs, hast du ja schon gesagt, genau. Es ist so, dass die Schüler uns immer so ein paar Standardfragen stellen und die möchte ich jetzt einfach mal dir stellen. Also erste Frage, braucht man für Gesundheitsinformatik viel Mathe?
Jein, also man wird im Laufe der Zeit mit Mathe konfrontiert an ganz vielen Stellen und in ganz unterschiedlichen Fächern, aber man wird da auch langsam hingeführt. Also die Schulmathematik reicht definitiv aus. Und alles, was obendrauf noch kommt, das werden wir beibringen. Und es wäre jetzt falsch zu sagen, nein, Mathe braucht man gar nicht. Aber es ist im Rahmen, würde ich mal sagen.
Genau. Und es gibt, bevor das erste Semester losgeht, auch immer noch mal so einen Vorbereitungskurs, wo man sein Wissen auch noch mal auffrischen kann. Dann muss man denn programmieren können schon, wenn man Gesundheitsinformatik studieren möchte?
Auch das kann man mit einem ganz klaren Nein beantworten. Man muss es auf jeden Fall nicht. Manchmal ist es ganz praktisch, weil man dann schon mal weiß, was auf einen zukommt. Aber manchmal ist es auch ganz unpraktisch, wenn man schon programmieren kann. Denn wenn man es mal so sagen, es gibt einige Autodidakten, die haben sich vielleicht einen Programmierstil beigebracht, der nicht ganz so schön ist. Da gibt es dann Spaghetti-Code oder unheimliche Verschachtelungen. Und dann ist es schön, wenn man auf einer grünen Wiese anfangen kann, jemandem das Programmieren beizubringen und dann bringt man es ihm, ich sag mal, schön bei.
Jetzt finde ich, Gesundheitsinformatik klingt ja schon mal gut. Vielleicht interessiert mich auch die Gesundheit noch mehr als die Informatik und jetzt habe ich mit Leuten oder Freunden drüber gesprochen und die sagen, Informatik, da bist du dann wahrscheinlich die einzige Frau bei den Studierenden. Ist das so oder wie ist es bei der Gesundheitsinformatik?
Bei unseren Studienanfängern haben wir eine Verteilung ungefähr 50-50 oder sogar einen leichten Anteil zu mehr Frauen hin. Also da wird man auf jeden Fall nicht die einzige Frau sein, wenn man anfängt zu studieren und auch später nicht.
Was ist das überhaupt? Also die meisten können sich darunter, war ja auch ein bisschen in der Einleitung noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Also die Frage, was kann man dann später damit machen? Studiere ich da die Arbeitslosigkeit? Vielleicht noch vorher ganz kurz, wie sind so die Berufsaussichten? Was meinst du?
Unsere Absolventen werden händeringend gesucht. Also da gibt es sehr gute Berufsaussichten und wenig Arbeitslosigkeit.
Das Gesundheitswesen ist der größte Arbeitgeber in Deutschland und da ist es so, dass die Digitalisierung noch nicht so wahnsinnig weit fortgeschritten ist. Das heißt, da wird es sehr viel Arbeit geben, größter Arbeitgeber, auch enorme Kosten, die da entstehen. Und gerade da kann man mit Digitalisierung wirklich ganz viel erreichen. Und das ist das, was sie halt in diesem Studiengang lernen. Mir ist auch kein Student, keine Studentin bekannt, die nach Abschluss dann irgendwie nicht sofort eine Stelle gefunden hätte. Also ist mir niemand bekannt. Aber wir wollen dieses ganze Thema, was kann man denn damit machen, wollen wir ein bisschen genauer auch noch besprechen. Und dazu haben wir uns überlegt, erklär du das einfach.
Ja, also wir haben uns überlegt, dass wir das anhand einer Geschichte machen. Und zwar wollen wir uns in die Rolle einer Absolventin versetzen, die vor 2, 3, 4, 5 Jahren bei unserem Studiengang absolviert hat und jetzt in der Branche tätig ist und die sich selbstständig machen will mit Software in dem Bereich Telemedizin. Das heißt, sie will dabei helfen, dass Patienten und Ärzte miteinander kommunizieren, ohne dass sie sich persönlich sehen. Ja, das ist ein Teilgebiet von dem, was wir unterrichten, aber dafür werden wir auch ganz, ganz viele andere Sachen brauchen, die wir auch alle in unserem Studiengang unterrichten.
Die Idee ist jetzt, dass wir nicht einfach die Module, die Lehrveranstaltung runterbeten und die ihnen erklären, sondern dass wir eben jene Absolventin nehmen, von der Renato gerade sprach.
Und Frau Bauer.
Frau Bauer, Vorname?
Franziska.
Franziska Bauer. Du kannst auch Agathe nehmen, oder? Da gab es doch dieses Lied, Agathe Bauer. Und welche Hobbys hat die?
Frau Agathe Bauer, lesen, schreiben und reisen.
Diese Agathe Bauer, wir haben uns jetzt ja Hobbys überlegt. Ne? Das ist übrigens eine typische Geschichte, die man bei Requirement in Usability Engineering macht. Nämlich man überlegt sich Personas, also virtuelle Personen. Und die nimmt man dann immer, um zu prüfen, ob diese Agathe Bauer, die dann vielleicht Mitte 20 ist, mit der Software, die soweit entwickelt wurde, auch umgehen kann. Und dann gibt es vielleicht noch eine zweite Persona, das ist dann Paul Panther, der ist 75 und der hat natürlich ganz andere Herangehensweise an so ein Stück Software.
Genau.
Auf jeden Fall ist das jetzt die Idee. Du erzählst die Geschichte und dann gucken wir immer, was dann zu dieser Geschichte passt.
Genau, also Frau Bauer, die hat sich jetzt überlegt, ich will in dem Bereich Fuß fassen, aber sie ist noch nicht so ganz tief in der Thematik drin. Was muss sie machen? Sie muss sich natürlich erstmal mit den entsprechenden Akteuren unterhalten. Also sie muss die Ärzte befragen, sie muss die Patienten befragen, was denn überhaupt von deren Seite benötigt wird. Und das fällt bei uns unter den Bereich.
Das ist sogar meine Vorlesung. Requirements and Usability Engineering, wo man eben lernt, wie man die Anforderungen, also das, was die Software später können muss oder welche Probleme sie lösen soll, wie man das gut aus den späteren Anwendern herauskitzelt. Aber sie muss noch mehr kennen, nämlich sie muss auch noch wissen, was es denn da für rechtliche Grundlagen gibt beispielsweise. Jetzt du. Ich habe den Ball zurückgespielt.
Genau, also es gibt in dem Bereich der medizinischen Applikationen und der Medizinprodukte eben rechtliche Vorgaben und die fallen unter das Medizinprodukterecht. Das heißt, man kann nicht einfach eine Diagnosesoftware auf den Markt schmeißen und sagen, naja, ob die jetzt funktioniert oder nicht, das interessiert mich erstmal nicht so sehr. Das sollen dann die späteren User rausfinden, sondern man muss sich da an strukturierte und klar definierte Prozesse halten. Und diese Prozesse und all das muss man natürlich auch erstmal kennen. Und das lernt man dann in Medizinprodukterecht.
Jetzt muss sie aber auch wissen, was machen denn so Ärztinnen und Ärzte den ganzen Tag? Und was gibt's für Krankheiten und wie läuft das ab? Wie wird das Ganze, wer bezahlt wen und so weiter? In welchen Vorlesungen kommt sowas denn vor?
Ja, das ist ein ganzer Strauß voll. Also man muss jetzt zuerst mal die Sprache auch sprechen. Man muss wissen, was mit einer Konjunktivitis gemeint ist. Eltern mit kleinen Kindern wissen auf jeden Fall, was eine Konjunktivitis ist. Und in medizinischer Terminologie lernt man dieses Wort auseinanderzunehmen und lernt, dass das mit einem Itis endet und deswegen eine Entzündung ist. Und Konjunkt ist dann eben die Konjunktiva und das lernt man dann auch. Also man hat eben in der Terminologie eine Möglichkeit, die Sprache zu erlernen, aber man hat auch in Grundlagen der Medizin die Möglichkeit, den Aufbau des menschlichen Körpers zu verstehen, die physiologischen Zusammenhänge, wie funktioniert was, wie spielen die einzelnen Organsysteme miteinander und man lernt auch so ein paar Grundlagen, ein paar medizinische Grundlagen, was Krankheit, das braucht man.
Das heißt, ja. Du bist ja Arzt und Informatiker, das heißt, du hältst die Vorlesung Medizin. Es gibt eine eigene Medizin-Vorlesung, die du liest.
Genau.
Dass die Studierenden also verstehen, wie funktioniert der menschliche Körper. Und eine andere Vorlesung von dir, Terminologie, dass die Studierenden nachher auch wissen, wie du gerade gesagt hast, wenn sie dann mit irgendwelchen Leuten sprechen und die Anforderungen erheben sollen, dass sie dann nicht bei jedem Begriff nachfragen müssen, sondern das meiste irgendwie sich zumindest erschließen können.
Genau. Genau. Du hattest dann vorhin noch die Prozesse angesprochen. Also man muss ja wissen, wie die Prozesse im Krankenhaus oder überhaupt im Gesundheitswesen ablaufen. Und da gibt es auch noch eine Vorlesung, Geschäftsprozesse im Gesundheitswesen. Und das ist auch ganz wichtig, damit man versteht, wie die Krankenhäuser und die Arztpraxen und so weiter ticken.
Dann gibt es noch sowas, Grundlagen des Gesundheitswesens. Das ist auch wieder eine Lehrveranstaltung. Wie kannst du die denn jetzt in deine Geschichte einbauen?
Bauen Sie einen Satz, in dem Grundlagen des Gesundheitswesens vorkommt.
Und auch sinnvoll in die Geschichte passt.
Ja, um später zu wissen, was für Player alles mit der Software zu tun haben werden, natürlich Ärztinnen, Patientinnen, aber es werden da bestimmt auch noch Krankenkassen mitspielen, weil irgendwie muss das Ganze ja finanziert werden und vielleicht gibt es auch noch die Krankenhäuser, die damit kommunizieren wollen, um dieses ganze Konglomerat aus den verschiedenen Playern zu kennen. muss man die Grundlagen des Gesundheitswesens kennen.
Genau, also es ist total wichtig, das kenne ich aus meinem Exkurs in der Wirtschaft oder in der Industrie, kommen ganz häufig Leute, die haben eine super Idee, was man denn jetzt für eine App oder für eine Anwendung machen könnte in der Medizin und in der IT, denen dann überhaupt nicht klar ist, wie denn jetzt das Gesundheitswesen funktioniert. Also es gibt die Krankenkassen beispielsweise, die auch nur bestimmte Sachen bezahlen dürfen. Es gibt die Ärzte, die mit gesetzlich Versicherten beispielsweise auch nur bestimmte Preise berechnen dürfen. Das Ganze muss man verstehen, um dann überhaupt bewerten zu können, ob die Idee, die man hat, ob die überhaupt irgendwie finanziert werden kann. Also wer soll das zahlen? Es gibt wenig Anwendungen, wo zum Beispiel der Patient in Deutschland viel Geld monatlich in die Hand nimmt, um dann zum Beispiel eine medizinische App zu benutzen. All das muss man wissen und muss man früh wissen, bevor man jetzt selbst viel Zeit oder Geld in irgendein Konzept investiert.
Genau, und dann kommt noch ein weiterer Aspekt, und zwar der technische Aspekt, denn unsere App, die kann ja vielleicht auch noch mehr als jetzt nur die reine Kommunikation zwischen Arzt und Patient hinzubekommen, sondern vielleicht sollen da ja auch Diagnosedaten übertragen werden, die direkt gemessen werden. Also vielleicht sagt der Arzt der Patientin, bitte legen Sie doch mal die Blutdruckmanschette an, und dann werden die Daten von der Blutdruckmanschette dann an den Arzt übertragen. Aber dafür muss man natürlich auch erstmal wissen, wie funktionieren diese ganzen Geräte. Also wie funktioniert ein Blutdruckgerät, wie funktioniert ein EKG, das gegebenen.
Ah, du willst auf Medizintechnik, ziehst du ab. Auch meine Vorlesung, okay.
Genau, vielleicht muss man nicht genau wissen für jetzt so eine App wie ein MRT funktioniert, aber auch das kriegt man in dieser Vorlesung beigebracht.
Ich versuch's zumindest. Jetzt lass uns den bunten Strauß, das Potpourri, wieder ein bisschen zusammenbündeln. Also die hieß Agathe Bauer, die gerne reitet, liest und schwimmt. Die hat sich jetzt also eine super Geschäftsidee überlegt. Die will eine App machen und ist sich relativ sicher, dass das alles auch fliegt, weil sie weiß, wie das Gesundheitswesen funktioniert, weil sie genau die Requirements von den späteren Benutzern erfragt hat. Und das ging auch nur, weil sie mit den Leuten sprechen kann und auch versteht, was die sagen.
Genau, also sie hat einen riesengroßen Strauß an Hintergrundwissen, dank unseres Studiums natürlich. Und jetzt und jetzt startet das Ganze. Jetzt hat sie Requirements aufgenommen. Eigentlich das, was jetzt kommt, das hätte sie noch einen Schritt vorher machen können. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt startet das ganze Projekt, und IT-Projektmanagement ist ja auch ein Fach, das es bei uns gibt, was wir unterrichten.
So ein Zufall. Was macht man denn mit IT-Projektmanagement, außer IT-Projekte zu managen?
Ja, also da es ja mal mein Fach war und ich das auch unterrichtet habe, weiß ich, dass man die einzelnen Phasen eines Projektes kennenlernt. Man lernt, wie man miteinander interagiert. Man lernt auch so ein bisschen den Umgang mit IT-Projektmanagement-Software und welche Aufgaben man in einem IT-Projektmanagement zu tun hat. Und natürlich noch alles um die IT-Projekte drumherum.
Also man macht einen Plan, wie es eigentlich laufen soll, dass man eben all die Funktionalität sozusagen oder was auch immer in einem gewissen Zeitraum und mit gewissen Kosten schafft. Und dann fängt man an und dann läuft es sowieso ganz anders und dann muss man wieder umplanen. Aber auch das gehört dazu. Auch sowas gehört zu Projektmanagement dazu.
Genau. Und dann geht's los. Jetzt endlich kommt Programmieren? Nein, immer noch nicht. Denn das Programmieren ist tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil von dem, was wir jetzt besprechen. Jetzt soll nämlich die Software entwickelt werden. Das lernt man in Softwareentwicklung. Und da gehört aber das Programmieren nur als ein Teil dazu. Ja, und Softwareentwicklung lernt man noch viele andere Sachen. Was denn zum Beispiel?
Zum Beispiel Gebrauchsmuster, die man nutzen kann. Also Probleme, die sich immer wieder ähnlich darstellen und wo sich schlaue Leute schon überlegt haben, wie man sowas zum Beispiel sinnvoll umsetzt. Aber auch, dass man analysiert, was man denn jetzt da in dieser wilden Welt gesehen hat und sich dann überlegt, wie kann man denn jetzt die Sachen in Klassen zum Beispiel zusammenfassen? In Klassen zusammenfassen. Also welche Klassen gibt es? Es gibt vielleicht eine Klasse Patient, es gibt vielleicht eine Klasse Termin, vielleicht eine Ärztin, Arzt und so weiter. Das heißt, was gibt es für Objekte? Und all das muss man sich vorher überlegen. Das ist nämlich ein großer Trugschluss, dass die Leute meinen, dass Informatiker die ganze Zeit immer nur programmieren würden. Informatiker kann idealerweise auch programmieren oder sollte das mal gelernt haben. Aber wichtig ist, dass der logisch denken kann und auch formal vorgehen und auch Sachen abstrahieren kann. Also, dass man sich Sachen in der reellen Welt anschaut und sich dann überlegt, wie kann man das jetzt in ein Konzept gießen.
Genau. Und diese Planung im Vorfeld, die ist ganz, ganz wichtig. Also, dass man sich dann im Vorfeld vielleicht auch mal einen ungefähren Plan darüber macht, wie meine Software aussehen soll und welche Komponenten sie haben soll und wie diese Komponenten interagieren sollen. Und dann kommt es dann tatsächlich irgendwann mal zum Programmieren.
Genau, und beim Programmieren gibt es eben dann diverse Veranstaltungen bei uns. Da gibt es die Programmiertechnik 1, Programmiertechnik 2. Das heißt, sie fangen erst einfach an, dass sie relativ schnell Erfolge sehen. Es gibt Projekte, wo sie auch lernen, wie man heutzutage überhaupt Software umsetzt. Das ist nämlich nach agilen Methoden, also nach Scrum sozusagen, dass es also nicht so ist, dass sich irgendwelche Leute im stillen Kämmerchen mal ein Konzept überlegen und das dauert dann 1,5 Jahre und dann programmieren das andere Leute wieder 3 Jahre und dann guckt man sich das erste Mal an und denkt sich, das passt ja überhaupt nicht dazu, sondern das Ganze ist agil. Also was gibt's da für Rollen? Wie häufig trifft man sich? Ist es okay, dass wenn man vor 3 Wochen gesagt hat, das ist das Wichtigste, dass jetzt auf einmal jetzt etwas anderes das Wichtigste ist. All das gehört auch mit zu Softwareentwicklung, all das gehört auch zu Programmiertechnik und genau das lernen Sie auch bei uns.
Nach dem Programmieren hört es natürlich nicht auf, dann geht die Softwareentwicklung weiter, dann kommt das Testen und dann kommt auch der Teil, wo man dann die Programme nicht nur zum Laufen bringt, sondern auch ausrollt auf die einzelnen Stellen, wo sie dann zum Laufen gebracht werden sollen. Auch das ist dann noch Teil der Softwareentwicklung. Und dann gibt es natürlich gerade, wenn es um telemedizinische Anwendungen geht, also Anwendungen, wo man große Strecken überbrücken muss, ist es auch noch wichtig, diese großen Strecken werden bei uns mit Hilfe von Internet überbrückt, dass man das Internet auch versteht. Und das wird bei uns auch unterrichtet in Internettechnologien.
Renate, jetzt musst du ein bisschen an der Geschichte weitermachen. Wir sind abgedriftet, dass wir mehr oder weniger doch wieder nur die Module beschreiben. Erzähl mal die Geschichte weiter.
Ach so, okay. Also, Frau Agathe Bauer, nachdem sie jetzt alles über Softwareentwicklung und Programmieren und Internettechnologien weiß, der erste Prototyp für das Programm ist jetzt auch schon fertig und funktioniert soweit auch. Alle sind glücklich und dann merkt man, na, vielleicht will man doch noch das ein oder andere dazu nehmen. Zum Beispiel will man auch Daten strukturiert ablegen und dann auch wiederfinden, damit man vielleicht mal Statistiken erstellen kann und so weiter. Und dafür ist es sehr sinnvoll, wenn man eine Vorlesung besucht, und zwar
eine wunderschöne Vorlesung. 2 wunderschöne Vorlesungen. Die eine wunderschöne Vorlesung ist Datenbank und Informationssysteme. Das heißt, irgendwo müssen die ganzen Daten, die ja vielleicht dann telemedizinisch erhoben werden, Blutdruck, Puls und so weiter, sollten ja irgendwo so gespeichert werden, dass man damit auch später irgendwas anfangen kann. Das würde man dann lernen bei Datenbanken und Informationssysteme. Dann hast du gerade auch noch gesagt Statistik.
Ja, das ist bei Gesundheitsökonomie ist das ein Thema noch, die Statistik, dass man statistische Auswertungen macht und dass man dabei nicht in Fallen reintritt, in die man gerne tritt. Jeder macht ja gerne mal so seine eigene Statistik und fällt in seine eigene Grube rein. Und in dieser Vorlesung lernt man dann, wie man diese Gruben möglichst vermeidet.
Kommen wir von der Grube weiter zu Frau
Agathe Bauer, die mittlerweile gemerkt hat, dass sie relativ erfolgreich ist und dass sie jetzt gar nicht mehr so alles in Eigenregie macht. Sie braucht noch Mitarbeiter und sie gründet jetzt tatsächlich ein Unternehmen und in diesem Unternehmen, eigentlich hätte sie das schon ganz am Anfang machen können und wahrscheinlich auch müssen, aber in diesem Unternehmen will sie natürlich erfolgreich sein. Und um Erfolg in einem Unternehmen zu haben, muss man natürlich auch Ahnung von verschiedenen Sachen haben, BWL und was in dem Unternehmen natürlich, das ist ein IT-Unternehmen, das auch viele IT-Verträge vielleicht abschließen muss, da ist es dann auch sinnvoll, wenn man von IT-Rechten eine Ahnung hat. Also haben wir natürlich jetzt nicht nur den rein technischen Aspekt im Studium oder den medizinischen Aspekt, sondern auch einen großen Aspekt, der die BWL abdeckt und die Leute befähigt, in einem Unternehmen gewinnbringend zu arbeiten.
Noch ein paar Sachen zum Studium, die relevant sind. Was Sie jetzt ja mitbekommen haben, ist, was es alles so für Lehrveranstaltungen gibt. Sie sehen, es ist ein bunter Strauß. Was ist sonst noch relevant? Im 5. Semester beispielsweise, was ich persönlich richtig gut finde, das ist ein Praxissemester. Das heißt, dort ist es so, dass Sie die Sachen, die Sie dann in den 2 Jahren vorher gelernt haben, bei einem Industrieunternehmen, in einem Krankenhaus, wie auch immer, tatsächlich anwenden können. Das heißt, da arbeiten Sie dann 4 Monate. Danach kommen Sie wieder. Da gibt es dann noch 1 Jahr an der Hochschule, Semester 6 und 7. In Semester 7 schreiben Sie dann Ihre Bachelorarbeit und in Semester 6 gibt es ein großes Teamprojekt, wo Sie dann mit anderen Studierenden ein Thema bearbeiten und auch eine Arbeit schreiben, sodass Sie da dann schon vorbereitet werden auf die große Bachelorarbeit eben im 7. Semester. Genau. Was ansonsten, was gibt's noch? Ist ein kleiner Studiengang, startet immer im Wintersemester. Wir haben immer so ungefähr 42 Studierende. Und falls Sie Konstanz nicht kennen, es ist wirklich schön. Also von dem Gebäude, wo wir sitzen, kann man, glaube ich, fast, wenn es ginge, wenn man viel Anlauf hätte, in den See reinspringen. Also das sind wirklich nur so über eine Straße springen und dann ist man schon im See rein. Die Studierenden sind auch tatsächlich dann zwischen Vorlesungen im Sommer kurz da und baden dann. Das ist manchmal ein bisschen gemein für uns Professoren. Wunderschöne Location, sinnvoller Studiengang, mit dem sie auch später Menschen tatsächlich helfen können und eher familiär, ne? Also von daher glauben wir, dass das echt ein guter Studiengang ist.
Ja, lohnt sich.
Lohnt sich. Bei Fragen melden Sie sich beim Studiendekan, das ist derzeit Stefan Sohn, und dann danken wir fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank und wir hoffen, wir sehen uns bald.